Nächsten Samstag ist Männerfrühstück. Und VVV. Wer verliebt ist und sich verloben möchte und es vorhat zu heiraten, und das ist so natürlich wie nichts anderes auf diese Welt, der ist herzlich eingeladen. Wir haben sich bis jetzt 6 angemeldet, 3 Männer und 3 Frauen, Gott sei Dank. Aber vielleicht wünschst du es dir und hast noch keine gefunden. Vielleicht können wir dir ein paar Tipps geben. Ihr seid alle, die ihr kommen wollt, herzlich willkommen. Ihr müsst euch aber anmelden, weil wir uns von den Männern am nächsten Samstag den Frühstück geben lassen. Und die Männer wie auch Frauen zum Frühstück müssen rechnen beim Einkaufen. Also, wenn es noch ein oder den anderen Pärchen oder mal nicht Pärchen gibt, dann bitte meldet euch unbedingt bei einer von den Ältesten, und da würden wir auch Brötchen für euch bestellen. Das findet statt um 9:30 Uhr, genauso wie Männerfrühstück, bis, ja, sagen wir nachmittags gegen 14 Uhr, plus minus 2 oder 3 Stunden. Wir wollen beten. Wir danken dir, dass wir wissen, dass Beten einfach mit dir reden ist und hören. Und du sagst uns, betet doch ohne Unterlass, ohne aufzuhören. Ich kann mir nicht vorstellen, warum du meine Stimme unaufhörlich hören willst. Vater, aber ich danke dir, dass ich dich nicht nerve mit meinen Schmerzen, mit meinen Tränen, mit meinen Problemen. Schenk, dass wir begreifen, dass wir dich genauso wenig nerven wie ein frisch geborenes Baby, das durch die ganze Nacht schreit nach Milch. Und du sagst, ihr sollt bitten, unverschämt bitten, anklopfen und anklopfen. Wir danken dir, dass du es bei uns sehen willst. So kommen wir jetzt zu dir, zuerst und vor allen Dingen dir Dank zu bringen. Du bist so gut. Wir finden keine Worte. Am Anfang warst du gut, am Ende wärst du auch gut, und außerhalb der Zeit bist du auch gut. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du gut. Und deswegen lieben wir dich, weil du das Einzige bist in diesem ganzen Universum, das gut ist. Außer dir ist keiner rein und keiner gut und keiner heilig. Und dir gehört auch unser Dank und Anbetung und Lob. Aus unserem Staub heraus beten wir dich an, denn wir sind vergänglich und du bist ewig. Wir bringen dir Dank dafür, dass du uns eine Ewigkeit aber bereitet hast und dass es nur ein Schritt ist, ein Vertrauensschritt aus diesem Leben heraus in die Ewigkeit hinein. Und wir freuen uns, dass du bald kommst, um uns abzuholen. Und wir danken dir, dass wir dir etwas von all dem Guten, was du uns gegeben hast, denn alles Gute kommt von dir und von dir allein, ein bisschen zurückgeben können. Und segne du das, was wir da in den Körben reingetan haben, und segne es nicht nur für uns als Gemeinde, sondern mach es zum Segen für andere. Hilf du uns zu geben, so wie wir empfangen, in Freiheit und in der Freude. Segne du das Opfer und mach es zum Segnen. Und wir denken an die Missionare, die wir unterstützen, Jesus, in Indien. Eigentlich indirekt überall in Indien. In Indonesien, Jesus, und überall, wo wir Freunde haben. Denken auch an die Sarah heute Morgen. Bitten dich, dass du sie segnest. Grüß du, Sarah, von uns. Wir danken dir, dass du es tun kannst. Segne sie. Segne Katja. Segne Pennys. Segne unser Kirsten, während sie sich erholt. Jesus, wir danken dir dafür, dass du hier bist, dass wir dich nicht einladen müssen, sondern dass du da bist, wo wir uns zu dir hin versammeln. Und das tun wir heute Morgen. Segne uns, Herr. Amen. Wir sind in Offenbarung Kapitel 22, schon 3 Wochen, das ist die 4. Und wir werden wahrscheinlich nochmal 3 bis 4 Wochen drinbleiben. Weil, wie bereits schon gesagt, ich wollte nichts Neues anfangen. Da ist jemand anders für zuständig inzwischen. Ich bin für das Alte zuständig. Und ich freue mich, dass sich das für mich, ich hoffe auch für dich, immer wieder beweist, dass das Wort Gottes, jetzt will ich das richtig formulieren, unausschöpflich ist. Das gibt keinen Deckel dazu, es gibt auch keinen Boden. Und es gibt auch keinen Osten und keinen Westen und keinen Norden und keinen Süden. Das Wort Gottes ist hoch und tief, wie wir uns das nicht vorstellen können, und auch weit. Es übertrifft bei weitem unser kleines an Zeit und Raum gebundenes Hirn. Gut. Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben gesehen, in Kapitel 22, ab Vers 6 haben wir eigentlich gemacht, am 16.05. haben wir gesehen, wie Johannes die Herrlichkeit Gottes sieht. Er wird herausgezogen aus dem Staub und wird in Himmel, in höheren Orten versetzt und sieht die Herrlichkeit Gottes. Neulich habe ich mal, und ich gucke gern, das 3. Programm, die haben so viel über Afrika. Und die zeigten, wie die Indianer da den Bäumen bis in der Höhe von 30 Meter steigen und wie es dann so aussieht oben von diesen Baumspitzen, wie sie schauen können übers ganze Dschungel. Die Farbpracht, die Tiefe, die Weite. Und alles, was daran ist, an Tieren, Affen in den Bäumen, Vögel von unzähligen Arten und Größen und Farben. Und Johannes erlebt viel mehr, er erlebt so viel, das haben wir letzte Woche gesehen. Er kann das nicht in Worte packen und kann auch gar nicht damit umgehen. Er fällt diesen Engel zu Füßen und fängt an, ihn anzubeten. Und wir sehen, wie der Engel ihn packt und auf die Beine stellt und sagt, mach das nicht. Das hat auch Jesus gesagt, macht es auch nicht mit mir. Ich bin Gott Mensch geworden, betet nur den einen Gott, den ewigen, lebendigen Gott. Und wenn Jesus sich hier auf Erden als Gott selbst, Mensch geworden, sich nicht anbeten lässt, wie sollten wir es wagen, seine Ehre anzutasten? Etwas von Gottes Ehre für uns zu nehmen. Und wir sind alle hungrig und durstig. Wir wollen was sein, was gelten, das sagen uns die Psychologen. Und aus diesem Grund sind wir auch als wiedergeborene Christen labil. Wie Johannes. Und wir wissen oft gar nicht, was wir tun oder warum wir es tun. Wir verstehen das nicht. Warum? Weil unser Herz ist eine tiefe, dunkle Grube. Wer kann es erforschen? Weißt du, warum du bestimmte Dinge tust, die du vermutest? Du machst wie ein Psychologe genauso eine Analyse, aber du weißt es eigentlich nicht. Das Wort Gottes sagt es, du weißt es nicht. Und so muss ich mich zu Jesu Füße werfen und Vergebung bitten für alles. Denn nichts, was ich tue, von mir aus, kann vor Gott bestehen. Nichts ist gut und rein. Und deswegen sagt Jesus zu der Samariterin, du musst lernen, Schnuckiputz. Du musst lernen, anzubeten in Geist und in der Wahrheit. Jetzt sucht Claudia den Begriff Schnuckiputz in diese Geschichte. Ich will dir es leicht machen, es steht nicht da drin. Gott gebührt die Ehre. Und wir haben gesehen, dass es einen Grund hat, weil wir nicht damit umgehen können. Wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen, wir haben der Heilige Geist und die Kraft Gottes, das haben wir zu Pfingsten gesehen. Und wir haben, wie gesagt, gesehen letzte Woche, wie die Ehre Gott und Gott allein gebührt. Interessanterweise, und das werden wir im Text sehen, die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, Gott die Ehre zu geben. Und ich meine es zu sehen in dieser Gemeinde, wie Gott wirkt und uns hilft, dass wir dorthin kommen, dass alles, was wir tun und sagen, ihm zu Ehre ist. Es ist ein langer Weg. Aus unseren Hemmungen und Komplexen, Selbstmitleid und Minderwertigkeitskomplexe. Wir wollen es ja für uns nehmen. Wir müssen lernen. Es ist ein langer Weg. Aber je mehr wir es lernen, je wohler der Heilige Geist sich fühlen wird hier in unserer Mitte, das kann ich euch versprechen. Je mehr wir lernen als Gemeinde in allen Dingen Gott und Gott allein die Ehre zu geben, je wohler er sich, er wird sagen, oh, hier gefällt's mir. Hier bin ich zu Hause. Warum? Weil das, was hier geschieht, sein Charakter, seine Aufgabe und sein Auftrag entspricht. Dazu ist er da. Wenn wir aber eigene Ehre suchen, wie die Pharisäer es taten, betrüben wir den Heiligen Geist. Wir denken immer, ja, die groben Sünden, ja, das hast du dann gestern Abend gemacht. Oder, wo bist du, was hast du dir angeguckt oder was hast du gesagt? Klar, es ist alles, es betrübt alles den Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist ist da, etwas empfindlicher noch als all diese groben Dinge, die wir sehen oder meinen zu sehen in unser Leben. Er erforscht unser Herzen und zeigt uns, wie es eigentlich da drin ist. Und da, wo wir vielleicht meinen, das ist rein, das ist gut, was ich da getan habe, sieht der Heilige Geist das ganz anders. Lass uns mal Johannes 7 aufschlagen. Jesus hat ja immer diese Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Die Pharisäer sind das oder waren das, was du und ich nicht mögen. Fromme, selbstsüchtige, religiöse, arrogante Menschen. Ich habe aber leider erkennen müssen, dass eigentlich Jesus so viel von den Pharisäern erzählt hat, so unheimlich viel von den Pharisäern, Sadduzäern und Schriftgelehrten, die Gelehrten, die Frommen und die alles Besserwisser. Aus einem Grund, und das ist, weil Peter will, ein Pharisäer, ein Sadduzäer und ein Schriftgelehrter ist. Aus seiner fleischlichen Natur heraus bin ich. Und ich hasse die Pharisäer. Warum? Weil sie das widerspiegeln, was in mir ist. All dem, was mich zerstört. Deswegen hasse ich das, weil ich weiß, es zerstört mich. Das Wort Gottes ist wie ein Spiegel und zeigt uns diese Dinge. Also lass uns jetzt nicht sagen, die Pharisäer. Nein, nein. Also das sind Worte, die geschrieben worden sind, weil in uns auch diese Art, diese Eigenschaften, diese menschlichen Schwächen, diese Unreinheit drin ist, wie bei den Pharisäern. Und Jesus sagt in Gespräch mit den Pharisäern, wer von sich selbst aus redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer von sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Tut ihr das mal rein. Wie oft erzähle ich von mir? Gestern haben wir eine unangenehme Situation gehabt. Jörg hat das als unangenehm empfunden und ich auch. In unser Gemeindetag. Finanzen, das war angenehm. Das fanden wir alle wirklich. Wir haben auch eine Kurzpredigt zum Geben. Das erste Mal in die Geschichte der Gemeinde. Zweite Mal, muss mich da korrigieren, ich kann mich an einmal erinnern. Aber, es ist eine Verkündigung, die wir selten hören, aber es ging gut und viele haben es zitiert und gesagt, eigentlich wie gesegnet sie gewesen worden durch diese, Predigt ist zu viel gesagt, das war eine kurze Andacht zum Thema Geben. Aber das war nicht das, was schwer und unangenehm war. Teil 2, also in der Tagesordnung, das war schwierig, wo es darum ging, um Gemeindeleitungswechsel, wo es um Jörg, um meine Person ging. Ich sagte zu Jörg, du bist ja sonst nicht so wortkarg. Er sagte, wenn es um mich geht, wenn ich da erzählen soll, etwas von mir aus. Und ich sage, Jörg, ich verstehe dich. Mir geht's genauso. Wisst ihr, und das ist ein Geschenk Gottes. Weil Menschen, der normale, natürliche Mensch, erzählt immer so gern von sich. Von sich, von dem, was zu ihm gehört, von dem, was er hat und von dem, was er machen kann. Hört ihr mal die Gespräche an. Und wir müssen so nüchtern sein, als aus dem Geist geborenen Menschen, dass wir das Wort ernst nehmen müssen, dass Jesus Christus hier selbst spricht. Und deswegen sagt auch das Alte Testament, dass viel Gerede geht nicht aus ohne Sünde, geht nicht. Wo viel gelabert wird, wird gesündigt. Und hier geht es. Der Mensch, der natürliche Mensch, sucht Ehre. Seine Minderwertigkeitskomplexe, die will er irgendwie. Er ist hungrig und durstig. Die müssen gestillt werden. Es muss ergänzt werden. Und deswegen sagt Jesus hier ganz klar, wer von sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber, und hier haben wir das, und hier taucht, meine ich, den Heiligen Geist auf. Jesus spricht von sich selbst, aber nicht nur von sich selbst, da er so gelebt hat, und Gott die Ehre gegeben hat, sondern er spricht auch vom Heiligen Geist. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtheit ist in ihm. Da sprach er von sich selbst. In Christus war nichts Unreines. Er dachte nicht an sich. Er hängt am Kreuz. Angespuckt. Geschlagen. Verlassen von allen Menschen, so sah seine engsten Freunde. Äußerste seelische und körperliche Qual. Und dann dieses geistliche Problem. Vater, Vater, warum? Warum hast du mich verlassen? Das hat ihn gequält, mehr als alles andere. Sein Freund, sein bester Freund, sein Papa, aber Vater, musste ihm den Rücken kehren für diesen Augenblick. Er zahlte für die Trennung, die geschehen ist zwischen dir und Gott, Sünde. Und diese kurze Zeit war für ihn eine Qual. Aber nicht nur das, die Qual war seelisch und körperlich. Gott möchte keine Trennung. Gott ist ein Gegner der Trennung. Gott möchte nicht, dass wir uns voneinander trennen. Im Kern der Gesellschaft, die Familie, wir quälen unsere eigenen Kinder. Er will es nicht. Er sieht, dass ein Kind auseinandergerissen wird, wo eine Ehe versagt und wo Menschen sich trennen. Und so quält es auch unsere Seele, von Gott getrennt zu werden. Und als er sich von uns trennte und sagte, ich gehe jetzt im Himmel, aber macht euch keine Sorgen. Ich schicke euch ein Verbindungsglied. Ich lasse euch nicht alleine, ich sende meinen Geist, das ist, was er hat. Und dieser Geist ist der Geist der Wahrheit. Er spricht auch hier vom Heiligen Geist. Derjenige, der verbindet, derjenige, der uns die Erkenntnis Gottes und die Gemeinschaft mit Gott vermittelt. Und Geschwister, lasst uns doch hier Pfingstler sein. Vielleicht hast du Vorbehalte, Vorurteile. Vielleicht bist du in Stich gelassen, verletzt, betrogen worden, manipuliert worden von irgendwelchen Leuten, die extrem sind und abgedriftet sind und nicht mehr der Schrift entsprechend handeln und glauben und lehren. Das kann sein. Aber deswegen lass doch nicht die Sache mit dem Heiligen Geist stehen. Ein Geist der Wahrheit, das bestätigt Jesus, als er zu der Samariterin spricht. Ich will es dir beibringen, wie du im Geist und in der Wahrheit den lebendigen Gott anbetest. Und wir können Gott nicht anders anbeten als. Es gibt keine Option. Und dazu brauchen wir die Fülle des Heiligen Geistes. Wir haben alles so als Evangelikale so relativiert und viele haben so viel Angst. Warum sollte ich Angst haben vor dem Heiligen Geist, der mir Jesus nahe bringt? Und wenn ich den nicht habe, habe ich Jesus nicht. Die Aufgabe des Heiligen Geistes. Lasst uns doch gucken, ein paar Seiten weiter hier. 16. Johannes 16. Es gibt in Johannes, spricht Gott zu uns durch den Heiligen Geist, durch Johannes, sehr häufig und sehr deutlich. Und ausführlich über den Heiligen Geist. Aber da wir nicht zu viel Zeit haben, wollen wir nur ein paar Verse lesen hier. Kapitel 16 von Johannes. Ich habe euch noch viel zu sagen. Und damit werden wir uns auch beschäftigen heute Morgen. Gott hat uns so viel zu sagen. Aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen, verkraften, verstehen. Es ist noch nicht dran und das werden wir auch heute Morgen sehen. Das ist in bestimmten Phasen in der Geschichte der Menschheit Gott sich auf besondere Weise immer wieder offenbart hat. Immer wieder. Garten Eden, bei Noah, durch Mose, durch Jesus Christus. Und jetzt haben wir diese Offenbarung. Die Offenbarung durch Johannes. Es ist Gott erkennen und verstehen, es ist ein Prozess. So erziehen wir doch unsere Kinder, oder? Wir erzählen nicht unsere kleinen Kindern mit 2 oder 3 von Mathematik und Geometrie und Trigonometrie und Philosophie und alles, was es so gibt. Da kann ein Kind gar nicht mit umgehen, oder? So ist es persönlich ein Prozess, aber auch in die Geschichte Gottes mit seinem Volk ist es ein Prozess. Er offenbart sich als derselbe. Er verändert sich nicht, aber er öffnet sich mehr. Da ist doch auch so eine Beziehung, oder? Wir sehen das in der Gemeinde. Es ist ein Prozess. Wir sagen doch nicht, hey, guten Tag, wir sehen uns jetzt das zweite Mal. Ich mag dich gern. Lass uns mal ins Bett gehen. Das sagt doch kein gläubiger Mensch, oder? Tja, kannst du mal darüber nachdenken, ob du vielleicht mal mit mir spazieren gehen willst nach dem Gottesdienst. Das ist schon, ne, der erste Schritt. Ne? Und wie wäre es mit einem Kinobesuch? Und ja, willst du nicht zu meinen Eltern kommen und sich kennenlernen? Da weiß man, das wäre jetzt etwas ernster, oder? Da ist Substanz dazu. Und so nehmen wir zu. Und Paulus spricht von Kindern und deren Beziehung zu Gott und von jungen Männern und Frauen und Vätern und Müttern. Es ist ein Prozess. Ich habe euch noch viel zu sagen. Ich weiß es nicht. Ich versuche mich immer wieder im Griff zu halten. Jetzt, wo es ein Ende zugeht, bin ich so begeistert von dem, was ich lese. Von dem, was mir Gott so sagt, zum Text. Manchmal denke ich, Gott, hör auf, ich kann das alles nicht behalten. Gott ist unerforschlich. Das kriegst du nicht hin. Magst du noch so ein Hirn haben und 100 Jahre alt werden, du wärst ihn nicht. Du darfst hinein, er will das, er will sich mitteilen, er möchte gern den Austausch. Aber du wärst ihn nie, weil er ewig ist, ohne Grenzen. Und wir beschäftigen uns doch so wenig mit ihm, oder? Mann. Die 5 Minuten, die wir reinquetschen, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben. Aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Die Jünger bestätigen das. Sie sagen, ey Jesus, diese Worte, die sind zu hart, wer kann sie ertragen? Ey, das ist Nahrung, das sind also argentinische Steaks. Das ist keine Babynahrung, was du uns hier anbietest. Ein Steak ist doch so, du schneidest da auf und wenn du was von Steaks weißt, sieht das wie ein Miststeak aus, oder? Das Blut läuft raus. Da denkst du, wer kann das vertragen? Ich nicht. Na? richtig durch bei mir. Es muss richtig, also das Blut, nee. Und komischerweise bei Jesus in der Situation geht es, wenn ihr mein Blut nicht trinkt. Seht ihr, sind die harten Dinge. Und wenn wir in Christus zunehmen wollen, wachsen und Muckis kriegen wollen, müssen wir lernen, Steaks zu essen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Hineinleiten. Weißt du, das ist nicht irgendwo ein Ausweis, dass du kriegst, ich bin Christ und ich verstehe alles von Gott. Ich schätze das so, wenn Bibellehrer, und das hört man oft, und das ist für mich ein Trost, sie sagen, ja, leider verstehe ich das hier nicht ganz. Oh, das ist interessant. Mann, das muss ich mir aufschreiben. Offen sind zu lernen. Wir sind Schüler, alle miteinander. Auch die Pastoren und Bibelschüler, Pastoren sind Bibelschüler. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden oder von sich selber. Der ist ein Mittler zwischen Gott und dem Mensch. Zwischen Christus und dem Mensch. Er spricht nicht von sich, der selbstlos. Seine Aufgabe, und das ist der dreieinige Gott. Gott ist selbstlos, wie der Heilige Geist es auch ist. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig, und das ist unsere Sache mit der Offenbarung, zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Da wollte ich hin, lange Zeit, aber das war mein Punkt. Um das zu unterstreichen, das, was wir letzte Woche gelesen und gesehen haben. Eine Gemeinde, die geisterfüllt ist, ist selbstlos. Eine Gemeinde, die geisterfüllt ist, spricht nicht von sich selbst. Ein Christ, das geisterfüllt ist, ist so satt von Gott und Jesus, dass er gar nicht von sich reden muss. Das sind Zwänge, das ist unfrei und das ist fromm. Und wir decken das alles mit einem frommen Mantel zu und reden von Jesus Lein und hin und her und beten und singen und Hände erheben. Ne? Und die Welt sieht das und denkt, das ist doch zum Kotzen. Das ist alles so selbstsüchtig. Das geht denn doch nur um ihren frommen Image. Das ist doch nur fromme Selbstdarstellung. Und wir dulden das, weil wir so lieb sind. Christen sind so lieb, die dulden alles und kommen nicht voran. Wieder zurück zum Thema, vor zwei Mittwochen und letzte Woche erwähnt. Ermahnung, Zurechtweisung, Ermutigung zum Rechten hin, das brauchen wir. Er wird mich verherrlichen, denn von den Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen, der ist ein Mittler. Er vermittelt etwas, wie Christus der Mittler auch ist und auch der einzige Mittler zwischen Gott und Mensch. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Zurück zu Offenbarung. Der Heilige Geist also ist selbstlos und wir sollen ja prüfen, oder wir sollen das Wort Gottes prüfen, aber die Geister. Wie prüfe ich denn die Geister? Wenn ich das Wort Gottes kenne und ein Mensch bin, der den Heiligen Geist hat, kann ich prüfen anhand des Wortes Gottes. Wer mir erzählt, wenn Leute eine Show abziehen, einher machen und von sich, wer weiß, was erzählen, was sie erlebt, gemacht und oh, wie stark sie sind in Christus, das ist alles fromm religiös, ist aber nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist will das nicht, das ist ekelig. Es ist nicht göttlich. Und es ist nicht das, was der Heilige Geist will in unser Leben. Er will, dass wir das Licht und die Kraft, Salz und Licht sind. Das heißt, Gott widerspiegeln und stark sein in ihm, seine Stärke und Herrlichkeit vermitteln. Wir lesen weiter in der Offenbarung. Wir sind letzte Woche so bis Vers 9 gekommen und haben, wie gesagt, über die Herrlichkeit, die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist und die Ehre, die Gott alleine gebührt. Heute Morgen haben wir ein weiteres Thema. Wir lesen in Vers 10, und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Hier haben wir dieser Prozess der Offenbarung Gottes. Früher war es nicht die Zeit, jetzt ist die Zeit. Für dich und mich, dass wir diese Dinge verstehen, dass dieses Buch uns zum Segen wird. Jetzt ist die Zeit. 530 Jahre zuvor hat Gott zu Daniel gesagt, erzähle nicht weiter, was ich dir gerade erzählt habe. Sag's nicht weiter. Können wir nachschlagen. 530 Jahre zuvor in Daniel, Kapitel 12, und Vers 4. Gott sagt zu Daniel, nachdem er ihn von diesen Dingen berichtet hat, die wir hier lesen. Daniel ist voller Offenbarung und Offenbarung ist voller Daniel. Das, was Gott Daniel sagt, sagt er auch Johannes. Und du, Daniel, Vers 4, verbirg diese Worte. Seht ihr, manchmal ist es gut, dass wir gewisse Dinge wissen und manchmal nicht. Gabi kennenzulernen war ein Prozess. Auch für sie war es ein Prozess, mich kennenzulernen. Und ich bin dankbar dafür. Wenn sie mich erkannt hätte, wie sie mich heute kennt, bei der Eheschließung hätte sie Nein, danke gesagt. Ist doch so, oder? Komm. Das passiert so oft, wenn ich das gewusst hätte. Ja, lachen hier manche eine. Ja, ist auch so. Gott offenbart uns das, was wir verkraften. Gott offenbart uns auch das, all dem, was wir verkraften können, beziehungsweise wozu wir in der Lage sind, es zu tun. Dann, wer weiß etwas von Gott und tut es nicht, dem ist es Sünde. Das sagt uns Jakobus, Kapitel 4, Vers 17. Wenn Gott dir etwas sagt, was du tun sollst, und du tust es nicht, dann sündigst du. Also sagt dir Gott nicht Dinge, die du tun sollst, die du nicht tun kannst. Das macht er nicht. Sonst würde er sich ja an dir versündigen. Er würde dich zu Sünde treiben. Erkenntnis ist ein Prozess und deswegen steht es bei uns in der Gemeinde, in diesem Eintrittsformular, dass manch einer, ihr gehört alle dazu zur Gemeinde, alle die wollen, aber manche haben so ein Formular unterschrieben und darin steht, dass das, was uns verbindet ist die Liebe Gottes und die Ordnung Gottes und nicht Erkenntnis. Denn Erkenntnis ist Stückwerk. Solange wir hier auf Erden sind, ist es Stückwerk. Daniel dürfte das nicht erzählen. Johannes sagt aber, dass Gott ihm gesagt hat, und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung. Ist verrückt, ne? Das ist für unsere Zeit die Offenbarung. Mit das Wichtigste, was Gott uns gibt. Klar ist die ganze Bibel wichtig. Wir dürfen keine, und das steht auch in diesem Kapitel, nicht eine Buchstabe auslassen, kriegen wir Ärger mit Gott. Ärger ist milde ausgedrückt. Sie rede vom Fluch. Wir dürfen nichts dazufügen und nichts wegnehmen. Es ist alles gut und wichtig. Aber für uns in unserer Zeit bin ich überzeugt davon, dass es wichtig ist. Warum? Ich sag dir warum, weil keiner es verkündigt. Das ist schon für mich ein Beweis. Der Teufel möchte das unterbinden, dass wir uns beschäftigen hier mit der Offenbarung. Warum? Ich kann für mich sagen, in einem meiner Schwäche, in der Auslegung und Unzulänglichkeit, ich bin gestärkt worden in den letzten Wochen. Und ich kann Jesus deutlicher sehen. Und ich sehe die Tage, in denen ich lebe, viel klarer. Das hat mir so geholfen. Und ich habe auch gesehen, das ist nicht kompliziert. Ein Kind kann die Offenbarung verstehen. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Da sind Worte für jetzt, für die Zeit. Bei mir gehen ständig Fenster auf und Lichter an, wenn ich die Offenbarung lese. Und die Situation, politisch, ökonomisch, ökologisch, sehe, das ist die Offenbarung. Und ich sage, wir sind da. Da kommt bald. Das muss es sein. Es gibt doch die Sorge da, dass wir ihn nicht erwarten. Wisst ihr, wenn du die Offenbarung nicht kennst, dann wirst du ihn nicht erwarten. Wenn du die Offenbarung kennst, dann denkst du, oh, das dauert nicht mehr lange, dann ist er da. Und dann sagt er hier, wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Das ist irgendwo schwer zu verstehen, oder? Dass Gott sowas sagt. Wisst ihr, der Heilige Geist ringt mit uns. Aber wenn wir widerspenstig sind, in ganzen Bereich, ganz bestimmten Bereichen unseres Lebens oder als Menschen in unserer Beziehung zu Gott, wenn wir uns wehren, betrüben wir den Heiligen Geist. Und es gibt der Zeitpunkt, wo Gott sagt, okay, wenn du es so willst, mach. Mach. Und darum geht das. Das ist die Zeit. Und wir haben doch so schön gelesen. Und sie wollten nicht. Und Kapitel 16. Sie erleben die Kraft Gottes. Und in Vers 9 von Kapitel 16, und bekehrten sich nicht ihm die Ehre, interessant, oder? zu geben. Vers 11, und bekehrten sich nicht von ihren Werken. Die Zeit wird kommen, und darüber sollten wir nicht staunen, dass Menschen sagen mit Gott, hör mal zu, ich bin dein Kumpel, aber komm mir nicht mit Gott. Lass mich in Frieden. Nerv nicht. Da ist was zwischen dir und mir gekommen. Da scheiden sich die Geister. Ich will damit nichts zu tun haben. Und es passiert in Familien. Es passiert in Freundschaftsbeziehungen. Die ganze Sache wird deutlicher zum Ende hin. Es zeigt sich, wessen Geist wir Kinder sind. Wer Böses tut, Gott sagt, der tut es weiter. Warum? Er hat, durch die Offenbarung haben wir so viel gesehen und hätten so viel begreifen, wenn wir nur unser Herzen geöffnet hätten über seine Herrlichkeit und die Endzeit, dass wir haben gesagt, ja, kannst du nur noch ja sagen. Und wenn du aber nein sagst, ist dann nichts mehr zu machen. Das ist das, was hier der Text uns sagen will. Und wir sollen so nüchtern sein, dass es sowas gibt. Und wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass wir Leute nicht seelisch nerven und unter Druck setzen, unter religiösen Druck. Der Heilige Geist zieht. Das sagt Jesus selber. Dann erzähl mir nicht, dass du in der Lage bist, dein Papa oder deine Mama oder Tante und Onkel oder Kollege oder deine Freundin oder dein Freund, der nicht gläubig ist. Das kannst du nicht, das kann nur der Heilige Geist, da sind wir ohnmächtig. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses, wenn er unrein ist, der sei weiterhin unrein.
Aber wer gerecht ist, der übt weiterhin Gerechtigkeit.
Da haben wir viel zu tun, oder? Sehnst du dich nach Gerechtigkeit? Wenn du siehst, was in den Schulen abgeht, was die Lehrer in Freizeiten mit den Kindern machen? Freizeiten heißen doch hier, ne? Wenn man nach Paris oder London oder Italien, was sie miteinander machen und manchmal mit den Kindern machen, da denke ich, ja, halte mich fern von der Schule, ich bringe den um. Ich weiß, dass es Selbstgerechtigkeit ist, aber das kommt in mir auf. Da ist so viel Ungerechtigkeit. Wir sind Salz und Licht, wir sind da, um Gerechtigkeit zu üben. Und wir haben gesagt, wir sind als Gemeinde ein Krankenhaus, eine Geburtsstation, ein Krankenhaus, eine Schule, ein Bodybuilding-Studio und ein Bahnhof. Das sind wir als Gemeinde. Und Jüngerschaft ist Teil. Gerechtigkeit üben. Hey, nimm doch dein neues Testament, schieb es doch in deine Jeanstasche und bete und geh ins Krankenhaus und bitte Gott, dass er dir ein Zimmer zeigt oder jemand zeigt, der Trost braucht. Wenn ich alte Menschen sehe, kranke Menschen, kleine Kinder, alleinstehende Mütter, wann Gerechtigkeit zu üben und dann schiebe, das hasst der Teufel. Da schiebe ich einen Keil dazwischen. Es gibt so viel Zeit, Gerechtigkeit zu üben. Und wenn ich nicht Gerechtigkeit übe, bin ich ausgeliefert. Warum? Ist alles leer. Und der Teufel kommt dann und macht. Er hat dich sozusagen auf Deutsch, sage ich nicht, das kennt ihr. Er hat dich vollgepupst. Und da ist nur Müll im Kopf, weil du nichts tust. Gerechtigkeit üben. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Und ihr seid alle heilig, das kommt auch noch. Siehe, ich komme bald, erinnert uns immer wieder. Siehe, ich komme bald, das ganze Kapitel ist voll. Ich weiß es nicht, wie oft er das sagt, 4 mindestens, wenn nicht 6 Mal. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir an jeden zu geben, wie seine Werke sind. Was sind denn die Werke Gottes? Männer, die eigentlich Juden, die ernsthaft Gott gesucht haben, wollten wissen. Herr, wir wollen in den Himmel, was sind die Werke, die wir tun sollen? Johannes 6. Immer wieder der Johannes. Wenn du jemand hast, der das Wort Gottes braucht, im evangelistischen Sinn vor allen Dingen, dann Johannes ist das Evangelium für den Nichtgläubigen oder den Suchenden. Johannes 6, 28. Da fragten sie ihm, Jesus, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Seht ihr, wie die Bibel eine Konkordanz ist? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk. Das ist eine Frage, die eigentlich so einfach ist und dennoch so kompliziert. Herr, was soll ich tun? In den Himmel zu kommen, dir zu gefallen, dir eine Freude zu sein. Was soll ich tun? Und er sagt, das ist Gottes Werk. Mann, das ist... Wenn wir das noch nicht verstanden haben, sind wir noch nicht in der Freiheit des Heiligen Geistes. Wenn wir nicht begriffen, was Jesus hier sagt. Er sagt, du musst es wollen, Gott tut es. Oder kann jemand zurückkrabbeln in seine Mutter? im Mutterleib. Das ist doch, Micky, frag doch. Wieso sollst du das gehen? Jesus sagt, das ist Gottes Werk. Haben wir das kapiert? Wir müssen das gar nicht tun. Er tut das. Überlass es Gott. Er macht es. Du musst nur, wie ein Baby, wenn ich meine Babys sehe, vorgestern haben sie rumgepupst in unseren Armen, gesabbelt und geschrien. Gestern. Und die sind so schön und so groß und so weise. Das meinen die zumindest selber. Das ist jetzt nicht meine Meinung. Das ist nicht meine Bildung, das ist Einbildung. Eigene Bildung. Was haben die gekriegt? Essen und Trinken. Das hat uns eine Menge Geld gekostet. Oder dem Staat, wir haben ja auch Kindergelder gekriegt. Aber wir haben sie nur ernährt, oder? Bärbel, Willi? Und wenn ich sage, was haben die von mir gelernt, da reden wir lieber nicht drüber. Ist natürlich, es geht automatisch. Wir müssen nur essen und trinken. Und das tun wir doch jetzt, heute Morgen in der Schule. Wir essen und trinken, das war's. Und du gehst weg, manchmal prickelt es, manchmal gehen Lichter immer noch auf, manchmal ist es ziemlich trocken und du bist geschlaucht. Das ist ja alles so subjektiv, versteht ihr? Ich warte, ob ich nun Cornflakes esse oder Thunfisch mit Kartoffeln oder ein Schnitzel mit Pommes oder mal ein bisschen Gemüse um Uschis Wille, um ihren Gefallen zu tun, ne, um zu beweisen, dass ich auch deutsche Vorfahren habe. Dann Gemüseesser sind alle. Naja, was Stefan zu Gemüseesser sagt, das würde ich lieber nicht wiederholen. Aber zurück zum Text. Wir müssen nur essen, ob es schmeckt oder nicht, oder? Hat's geschmeckt, Schatz? Noch ein Glas Wasser, noch ein Runterschlucken. Ja, ganz toll. Manchmal schmeckt das, manchmal schmeckt es nicht, aber es ist immer gut. Und dadurch wachsen wir. Es ist mit dem Wort Gottes, es ist Kraft, es ist Licht, es ist voller Vitaminen. Es ernährt Seele und Geist und macht uns glücklich, es erfüllt uns. Nur das Zuhören und Aufnehmen. Es ist Gottes Werk. Er tut es in uns. Mach dir keine Sorgen. Mach dir nicht den Kopf. Es gibt keiner hier, der nicht über Wochen und Monate gekommen ist, zur Gemeinde gehört und gebetet hat, das Wort Gottes aufgenommen und ernst umgesetzt hat in sein Leben. Alles hineingesetzt hat, um das zu tun, der nicht gewachsen ist. Gibt es gar nicht. Ich kenne keine. Es würde die Schrift widersprechen, dann das, wozu das Wort Gottes ausgesandt wurde, wird geschehen. Es kommt nicht leer zurück. Wir werden alle zu Muskelprotze im geistlichen Sinn, wenn wir dranbleiben. Also, er tut es in uns. Das sind die Werke, die er sucht in uns. Nächste Woche werden wir uns mit Ich bin das A und O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und wenn du heute Morgen gekommen bist, betrübt, entmutigt, mit dir selbst, ne, schauen im Spiegel manchmal, ja, in sein Wort, das ist ja ein Spiegel. Und so enttäuscht. Lass dich nicht niedermachen vom Teufel. Komm. Komm, trink und ess. Gott ist hier. Das Alte ist vergangen. Siehe, ich ist es ein Prozess. Mache alles neu. Bleib dran, gib nicht auf. Und wenn es darum geht, um Dinge, an denen du gebunden bist, vielleicht die Suche nach Ehre, vielleicht, ja, wieder zurück, ich glaube, ich habe angefangen, etwas zu sagen, da, wo es um Jörg und meine Person geht, es ist einfach unschön. Man geht dann belastet und betrübt und geschwächt, wenn man von sich selber, es ist komisch, es ist wie ein Teufelskreis. Je mehr du von dir selbst erzählst, je mehr du auch redest, grundsätzlich, und viel reden ist eigene Ehre suchen, je schwächer und mehr belastet du bist. Ist wirklich so. Und je mehr ich von Jesus rede, vom Vater, Sohn und von seinem Heiligen Geist, je stärker und freier ich werde. Das ist so. Und wenn du, wie gesagt, belastet gekommen bist an irgendwas gebunden, irgendeine Suche. Du suchst nach Erfüllung, du suchst nach Befriedigung, du bist hungrig, du bist verletzt, du suchst Trost. Jesus sagt durch die Propheten, und wenn deine Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot wie Scharlach ist, so soll sie doch wie Wolle sein. Und das ist Heiligung. Das tut Gott durch sein Blut und durch sein Wort. Gott segne dich.